Ja, ich habe meine Predigt überschrieben mit klares Wasser statt trüber Brühe. Und wir haben beides schon gesehen heute, das klare Wasser und die trübe Brühe. Und ich möchte natürlich mehr auf das klare Wasser schauen, denn die trübe Brühe, die frustriert sehr. Wir haben schon Beispiele gehört, was das Leben immer mal wieder eintrübt, für uns persönlich oder auch gesellschaftlich. Ich war dieses Jahr im Januar mit meinem Mann in Rom, zum ersten Mal in meinem Leben in Rom. Und in Rom, da wurde uns von der Reiseleitung gesagt, da gibt es überall Wasserstellen, wo man sich bedienen kann. Denn die meisten Touristen, die gehen da ja im Sommer hin oder wenn es warm ist. Und da muss man schon immer wieder schauen, wo man seine Flasche nachfüllen kann. Und manchmal kommen diese Wasserstellen sehr unaufgeregt daher, sehr unscheinbar. Einmal war es einfach nur ein Hahn aus einer Wand und davor ein Becken. Und mein Mann sagte dann zu mir, bist du sicher, dass das Trinkwasser ist? Und ich so, ja, so hat man es gesagt, aber wir waren uns dann doch nicht ganz sicher. Manchmal ist es nicht so einfach herauszufinden, was ist denn tatsächlich das klare Wasser, selbst wenn etwas klar erscheint, und was ist dann auf versteckte Weise doch trüb. Ich möchte vom lebensspendenden Wasser reden, das Hoffnung macht. Und den Bibelvers dazu, den haben wir bereits miteinander als Psalmlesung gehört. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Aus Psalm 36, der 10. Vers. An der Quelle, da ist alles noch gut, da ist alles noch rein, da ist noch keine Verunreinigung drin, da ist es so, wie es ursprünglich gemeint war. Und wenn man dann nur ein paar Meter weitergeht, kann die Sache schon ganz anders aussehen. Sei es jetzt bei Quellen, dass ein verendetes Tier ins Wasser hineinkommt oder sei es, dass Unreinheiten hineingeleitet werden durch irgendwelche Rohre. Richtig, richtig sauber ist es nur an der Quelle. Und der Psalm, der klingt ja so erbaulich, so schön. Alles ist so rein bei Gott. Wenn man die Verse davor liest, wir haben ja im Gesangbuch oft nur so einen Ausschnitt aus dem Psalmen, dann sieht man, dass sich der Psalmbeter über allerlei Verunreinigungen beschwert. Das sind in seinem Fall Menschen, die ihm das Leben schwer machen, die die Gerechtigkeit mit Füßen treten, die immer wieder seine Pläne durchkreuzen, die versuchen, ihm von vorne bis hinten das Leben schwer zu machen. Und ich denke, das ist so eine Erfahrung, die haben wir ja vorher auch in unseren Beispielen gehabt, die immer wieder vorkommen kann, dass wir sagen, eigentlich wäre doch alles ganz gut, wenn da nicht der eine oder die andere oder der eine oder andere Umstand wäre, der immer alles so schwer macht. Jetzt habe ich gerade erfolgreich meine Predigt verblättert. So, genau. Und gesellschaftlich gesehen haben wir auch vieles, wo wir sagen, da versuchen Menschen immer wieder die Lebensgrundlage anderer zu vergiften. Es gibt Staaten und kriminelle Organisationen, die anderen das Wasser abzugraben versuchen. Sei es wirklich ganz praktisch, dass sie sich Quellen aneignen, die bis dahin ganze Landstriche versorgt haben, oder im übertragenen Sinne, dass Markenrechte entwendet werden, dass Ideen geklaut werden, dass Pläne kopiert werden. Das ist ja die bittere Wahrheit, dass wir immer wieder damit konfrontiert sind, dass eigentlich die Lebensgrundlage für alle da wäre, nur dann kommen wieder andere mit ihren Plänen und durchkreuzen alles. Und mit dem Wasser ist es ja auch so, wir haben eine Fülle an Wasser. Weltweit gesehen ist Wasser mittlerweile Mangelware. Wir haben jetzt schon 2 Millionen Menschen, die darauf angewiesen sind, dass sie immer durch Tankwagen oder anderes versorgt werden mit frischem Wasser. Aber kehren wir mal hierher zurück, an diesen schönen Ort, an diesen Gemeindeort, an diesen Quellort. Die Kirche soll ein Ort sein, der für andere sowas ist wie ein spiritueller Quellort. Ein Ort, wo man Kraft schöpfen kann, wo man ja, erfüllt wird, wo man gestärkt nach Hause geht. Und wo man sich so richtig mal satt trinken kann. jetzt passt satt nicht bei Trinken, gell? Ich weiß es. Es hat mal einen Wettbewerb gegeben, 1999, ob man nicht mal ein gescheites Wort für satt trinken finden könnte. Und dann hat, ich glaube, irgendjemand weiß es, Sitt hat gewonnen, das Wort Sitt. Aber ich würde jetzt mal sagen, bei den meisten von uns ist es nicht in den aktiven Sprachgebrauch übergegangen. Bei mir auf jeden Fall nicht. Aber eigentlich ist es doch ein schöner Gedanke, dass wir hier immer wieder da sind und uns so richtig Sitt trinken können, so richtig erfüllt werden. Jesus hat auch von der Quelle gesprochen und von dem, was er zu bieten hat. Und er sagt im Johannesevangelium in Kapitel 7 die Einladung: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und es soll trinken, wer an mich glaubt. Wer hat Durst? Hat jemand Durst? Manchmal ist es gar nicht so einfach festzustellen, ob man Durst hat, denn das Durstgefühl nimmt im Laufe des Lebens leider eh ab. Also ältere Menschen spüren den Durst nicht mehr ganz so. Und manchmal deuten wir ein Durstgefühl falsch. Obwohl wir Durst haben, denken wir, oh, da fehlt gerade was anderes und dann essen wir vielleicht was und eigentlich ist es die Flüssigkeit, die fehlt. Ich habe gelesen, schon 1-2% Verlust an Körpermasse durch Flüssigkeitsmangel kann zur Verwirrtheit, Reizbarkeit, Blutdruckabfall und erhöhtem Herzschlag führen. Ich fand es spannend, das zu lesen und dachte dann aber, okay, ich lasse diese medizinischen Themen lieber denen, die sich wirklich damit auskennen und beschäftige mich mit diesem geistlichen Thema. Vielleicht gibt es nämlich auch so etwas wie geistlich dehydriert sein. Und da trifft dieses Phänomen auch zu, würde ich behaupten, dass es Menschen gibt, die geistlich dehydriert sind und die dieses Bedürfnis aber anders deuten und versuchen, diese Leere, das, was fehlt, auszugleichen mit anderen Aktivitäten. Ich erlebe das in meinem eigenen Umfeld, da wird man sich in Liebesabenteuer gestürzt, die zweifelhafter Natur sind. Mein Vater hat zum Beispiel vor kurzem eine russische Dame geheiratet in Dänemark, mit der er nicht zusammenlebt, aber er hat jetzt dieses Bild, dass er endlich wieder verheiratet ist. Andere stürzen sich in Shoppingtouren oder stürzen sich in Spiele oder lassen sich anderweitig ablenken. Es gibt so viel innere Not und entweder die Not wird gar nicht wahrgenommen oder sie wird gestillt durch Mittel, die nicht wirklich helfen. Mir schrieb jemand aus unseren Gemeinden, vielleicht ist es in den Kirchen und in unseren EMK-Gemeinden nötig zu lehren und zu lernen, dass Jesus uns als Ersthelfer bei geistlich Dehydrierten einsetzen möchte. Und dann braucht es vielleicht so etwas wie Erste-Hilfe-Kurse, in denen man lernt, wie dieses lebensspendende Wasser weitergegeben werden kann. Ja, ich wünsche uns, dass Gott uns gebraucht, dieses lebensspendende Wasser immer wieder anzubieten und weiterzugeben. Ich habe gesagt, Jesus hat gesagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und es soll trinken, wer an mich glaubt. Ja, wo haben wir unsere Wasserstellen? Klaus Douglas und Fabian Vogt schrieben ein Buch mit dem Titel Der evangelische Patient und darin schreiben sie, wie wäre es, wenn wir alle Angebote unserer Gemeinde mal daraufhin überprüfen würden, ob sie wirklich den Lebensdurst von Menschen stillen oder ob sie das möglicherweise nicht oder nicht mehr tun. Fabian Vogt berichtet dann von einem Erlebnis mit einer australischen Pfarrerin, die zu ihm gesagt hat, weißt du, ihr in euren Kirchen in Deutschland, ihr denkt viel zu viel in Zäunen. Wir denken viel mehr in Wasserstellen. Und sie erzählt dann, dass bei ihnen oftmals die Farmen so groß sind wie bei uns ganze Bundesländer. Und da fängt man nicht an, einen Zaun um die Farm zu ziehen, da würde man nie fertig werden. Sie sagt, wenn man bei uns die Herde beieinander halten möchte, dann baut man Wasserstellen, denn dorthin kommen die Tiere ganz von alleine, scharen sich um das Wasser und sind da. Ich finde, es ist ein schönes Bild für diese lebendige Quelle. So stelle ich mir Gemeinde vor, wie Wasserstellen. Doch wie könnte so eine Gemeinde gebaut sein, dass sie den Lebensdurst von Menschen stillt, dass Menschen heil werden, dass sie spürbar verändert werden? Das müsste natürlich dann nochmal im Genauen überlegt werden. Und ich hoffe, ich kann so einfach eine Denkrichtung mal anstoßen. Es gibt allerdings ein Problem, und das ist ein sehr, ja, kein triviales, sondern ein sehr heftiges Problem. 56% der deutschen Bevölkerung gelten als religiös nicht mehr ansprechbar. 56% gehören zur Gruppe der Säkularen. Und dies gilt sogar für Kirchenmitglieder. Es gab jetzt letztes Jahr eine neue Untersuchung für die beiden großen Kirchen, und da kam eben heraus, auch bei den Kirchenmitgliedern ist es so, dass 39% der Evangelischen mittlerweile zur Gruppe der Säkularen gehören und 35% der Katholiken. Und auch wir Freikirchler tun uns außerordentlich schwer, die Menschen anzusprechen, die wirklich ganz weg sind vom Glauben. Selbst bei Freikirchen, die wachsend sind, sind nur 8% der Kirchenmitglieder vorher tatsächlich völlig ohne religiösen Hintergrund gewesen. Alle anderen waren schon in Gemeinden oder hatten zumindest vorher Anknüpfungspunkte mit dem Glauben. Wir sprechen da dann immer von Transferwachstum, also Wachstum, der sozusagen von einer Kirche in die andere übergeht. Und die allerwenigsten sind, also 8% nur, sind diese Lebenswendetypen, könnte man sagen, die, deren Leben wirklich durch den Glauben umgekrempelt waren, die vorher damit überhaupt keinen Kontakt hatten und dann berührt wurden durch ein Erlebnis, entweder für sich persönlich oder durch eine Begegnung mit Christinnen und Christen oder durch das Zusammentreffen mit einer größeren Gruppe bei einer Freizeit, oder dass sie sagen, da war dieser eine Jugendleiter, mit dem ich bin ich irgendwie in Berührung gekommen, ich bin eigentlich nur an dieser Kirche vorbeigelaufen, dann hat er mich zum Jugendkreis eingeladen. So eine Geschichte habe ich letzte Woche gehört von einer Dame, die ursprünglich aus Konstanz kam und gesagt hat, ich war nicht in der Kirche, meine Eltern waren in keiner Kirche. Aber da war dieser Pastor, den ich letztens beerdigt habe, der stand da an diesem Schaukasten und hat gesagt, hey, komm doch mal rein, bei uns ist es lustig. Und dann kam sie und seitdem gehörte sie zur Kirche. Früher sagte man, irgendwie hat doch jeder und jede so ein religiöses Grundbedürfnis. Und von dieser Aussage muss man heute leider Abstand nehmen. Es gibt eben diese Menschen völlig ohne jedes religiöse Bedürfnis. Es gibt Menschen ohne ein solches Verlangen. Alexander Gart, ein Pfarrer, der auch Gemeindegründer ist und besonders im glaubens- und kirchenfernen Milieu unterwegs ist, sagte, man kann nicht mehr von einer prinzipiellen Offenheit dem christlichen Glauben gegenüber ausgehen. Die geistliche Dimension ist so verschüttet, dass der areligiöse Mensch tatsächlich ohne jedes religiöse Bedürfnis lebt, völlig desinteressiert an metaphysischen Fragen und ohne die leiseste Ahnung eines religiösen Vakuums freut er sich des Lebens und ist glücklich und unglücklich wie alle anderen Menschen auch. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir da diese Quelle, dieses reine Wasser, das von Gott geschenkt ist, und dieses Wasser soll da sein, das soll angeboten werden, das soll sich verbreiten, das soll Menschen nähren, sie sitt machen. Und dann gibt es immer mehr Menschen, die dieses Wasser überhaupt nicht kosten wollen. Die sagen, oh, lass mich in Ruhe mit diesem Wasser, das brauche ich gar nicht, mir geht's gut. Jan Lohfeld, ein katholischer praktischer Theologe, hat letzten Januar ein Buch veröffentlicht mit dem Titel wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Und auch er kommt zu dem Schluss, ein beträchtlicher Anteil der Gesellschaft ist religiös nicht mehr ansprechbar und sagt, Menschen landen nicht mehr automatisch bei Gott, wenn es im Leben schwierig wird. Und er ist dann doch nicht ohne Hoffnung, sondern er sagt, als erstes ist es doch hilfreich, diese Tatsache erst einmal nüchtern anzuerkennen. Denn das nimmt auch Druck weg, wenn man immer denkt, oh, was mache ich falsch, warum kann ich Menschen nicht erreichen? Das ist etwas, was einen ja dann eher runterzieht als aufbaut. Und dann sagt er, Ziel muss es sein, Menschen wirklich anzunehmen mit ihren Fragen. Uns diese Fragen, die man an Menschen richtet, nicht vorschnell zu verzwecken und sie nicht gleich im christlichen Sinne zu beantworten. Man muss schauen, wie man diese Fragen beantworten kann, ohne dass es einen Effekt auf Faktoren wie kirchliche Mitgliederzahlen haben muss. Und das ist natürlich jetzt eine bittere Aussage für uns, die wir uns wachsende Gemeinden wünschen, weil wir der Meinung sind, wir haben eine gute Botschaft, die es wert ist, sich auszubreiten. Und wir wollen auch wachsende, starke Gemeinden, weil wir sagen, wenn wir selber stark sind, können wir auch anderen viel mehr dienen in der Gesellschaft. Na, es bringt ja nichts, wenn wir immer wieder auf unsere Ressourcenknappheit stoßen und wir so viele gute Ideen hätten, wie wir unseren Glauben oder wie wir andere Menschen unterstützen könnten. Und dann stoßen wir immer an diese Grenzen. Lohfeld sagt, Anknüpfungspunkte sind da, wo es um Themen der Friedensethik und der Fragen der Lebensgestaltung geht. Das sind so Grundfragen und die beschäftigen doch die Menschen, egal in welchem Umfeld sie sind, egal ob sie sich als Säkuläre bezeichnen oder ob sie an ein höheres Wesen glauben oder ob sie an einen persönlichen Gott glauben. Und so lautet seine Grundfrage, wie können wir darin das Evangelium und damit den kirchlichen Auftrag im Heute entdecken, wenn wir Menschen unterstützen bei ihren Fragen rund um Lebensgestaltung und Friedensethik. Er erkennt, dass es immer wieder Menschen gibt, die dann doch durch ein persönliches Erlebnis zum Glauben kommen. Das findet er diese Ausnahme von der Regel, die gibt es dann immer wieder. Und das ist eben was, das kann man nicht machen. Das ist ein Geschenk von Gott, wenn Menschen dann so ganz persönlich angesprochen sind und von Gott verändert werden. Weiter geht es trotz allem Verlust dort, sagt Lohfeld, wo ein Gott erfahren und von ihm erzählt wird, der befreit, der rettet, der dem Leben etwas hinzufügt, was dieses aus sich selbst nicht hat oder nicht haben kann. Die Kirche müsse auf vielfältige Weise die Botschaft vom Heilwerden der Welt weitererzählen, damit individuelle Glaubenserfahrungen nicht zum singulären Ego-Trip werden. Und ich habe dann letztes Jahr beim Willow Creek Kongress einen Referenten gehört, der gesagt hat, auch andere kirchliche Gruppen, auch eben über die Landeskirchen hinaus, auch die Freikirchen, werden in Zukunft keinen großen Zuwachs bekommen. Aber hilfreich ist, wenn wir einen hoffnungsvollen und demütigen Realismus haben. Es braucht in Gemeinden Menschen mit dem großen Wunsch, dass Menschen zum Glauben kommen. Und es braucht von uns das Verständnis, warum Glauben heutzutage so schwer geworden ist. Gottesdienste und Veranstaltungen müssen so sein, dass sie gästesensibel sind, dass Menschen mit ihren Fragen darin vorkommen, dass es nicht eine komplette Gegenwelt ist oder eine komplette fremde Welt, sondern dass Menschen andocken können. Wir haben viel darüber nachgedacht in unserer Kirche, was es bedeutet, eine Kirche in einer sich so schnell verändernden Welt zu sein. Deswegen haben wir uns da auf den Weg gemacht mit unserem Veränderungsprozess. Wir haben gemerkt, es geht nicht darum, schnelle Antworten zu haben oder einfach nur fertige Programme und seien sie in der Vergangenheit noch so erfolgsversprechend gewesen. Wichtig ist, dass es zu echten Begegnungen mit Menschen kommt. Und so eine Begegnung, die beginnt zuallererst mit Zuhören. Was bewegt die Person, die mir da gerade gegenübersteht oder gegenüber sitzt? Wonach strebt sie? Was erfüllt sie? Worauf hofft sie? Was gibt dieser Frau, diesem Mann Sicherheit in ihrem Leben? Und worin liegt denn für die Person die Quelle tiefer Freude und Dankbarkeit? Das kann man ja im Gespräch miteinander rausfinden. Und so verstehe ich auch unser Bring and Share, dass wir eben nicht nur mit fertigen Dingen kommen, da hier hast es, sondern dass wir tatsächlich überzeugt sind, dass jeder Mensch etwas zu bringen hat und dass aus diesem, was wir zusammenlegen, eben etwas Größeres Ganzes wird. Ich habe gesagt, 56% fehlt gar nichts. Das ist natürlich keine so schöne Aussage. Und so jemand wird auch nie aktiv zu einer Kirche kommen. Wozu auch? Es zieht ihn ja überhaupt nicht zur Wasserstelle. Wer keinen Durst nach Gott hat, der hat aber zumindest einen Durst nach Freiheit, einen Durst nach Ich-Entfaltung, nach friedlichem Zusammenleben, nach Bedeutung, nach Geborgenheit, nach Zufriedenheit. Den Durst nach einer tragfähigen Identität, nach einer Ordnung, die der Gesellschaft Halt gibt. Und wenn ich diese Bedürfnisse höre und wenn ich mein Gegenüber wirklich ernst nehme, dann kann ich auch davon sprechen, was mir in diesen ganzen Fragen Halt gibt, wo ich meine Hilfe habe. Und dann darf ich auch sagen, dass mir da Gott hilft, dass er es ist, der mir da einfach Ratgeber ist, der mich auch immer wieder mit Menschen in Verbindung bringt, die mir dann wieder weiterhelfen. Wenn ich wirklich zugehört habe und noch eine weitere Frage gestellt habe, ja dann darf ich auch von meiner eigenen Hoffnung sprechen. Als Christin kann ich sagen, ich erlebe, dass mir in diesen Themen ganz viel geschenkt wird von Gott, dass ich es nicht aus mir selber habe. Wenn ich mein Gegenüber ernst nehme und eben nicht gleich mit fertigen Antworten komme, ihn nicht gleich zutexte, dann und ich wirklich verstanden habe, was meinem Gegenüber fehlt und wenn Vertrauen zwischen uns gewachsen ist, dann kann ich das auch sagen, dass ich merke, dass immer wieder mir Gott hilft bei meinen Fragen, bei meiner Begrenztheit, dass er mich unterstützt, mich entfalten zu können, dass ich merke, er lässt Beziehungen wachsen, dass ich weiß, dass ich gehalten bin, dass Gott mir in Situationen Vergewisserung schenkt, in denen ich meine, ich kann doch eh niemandem das Wasser reichen. Gott kann es schenken, dass sich der richtige Zeitpunkt einstellt, dieser Kairos, dieser gesegnete Moment, in dem wir das andere sagen können. Gott ist da für alle, die mit allen Wassern gewaschen sind. Gott ist da für die, denen das Wasser bis zum Hals steht. Gott liebt die, die zu nah am Wasser gebaut sind und er hat sogar ein Herz für die, die immer so tun, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Manche werden sagen, ja, aber ihr seid doch, ihr Christen, ihr kocht doch auch nur mit Wasser. Und ich muss sagen, sie haben recht. Und unser Dreck, den wir manchmal so erleben in unserer Welt, der wird nicht klarer, wenn wir unser Wasser reinschütten, sondern der wird nur klarer, wenn Gott dieses Wasser immer wieder verwandelt und es klar macht. Und ich wünsche uns und euch, dass wir da, wo wir sind, immer wieder zu so einem Ort, zu so einer Wasserstelle mit diesem reinen, klaren, göttlichen Quellwasser werden. Dieser vertrauenswürdigen Quelle, die nicht unsere Quelle ist, sondern die Gottes Quelle ist. Und dass es uns gelingt, immer wieder so Wasserstellen zu bauen, wo andere sich gerne versammeln. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass ihr euch das auch wünscht und dass ihr deshalb auch viel Leidenschaft und Herzblut in euren Prozess hier im Bezirk Pforzheim-Enzkreis investiert habt. Und ich wünsche euch dafür Gottes Segen. Möge Gott eure Ideen sprudeln und eure Pläne gelingen lassen. Denn bei Gott ist die Quelle des Lebens und in seinem Licht sehen wir das Licht. Amen.